Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Heute geht es wieder um Fragen, die nach Antworten suchen, und die erste Frage kommt von Johannes. Er fragt, welchen Einfluss hat die Menge des Anstellgutes? Ich werde, damit ihr den Zusammenhang ein bisschen umfassen könnt, seine E-Mail vorlesen. Nachdem die Bäckerei um die Ecke geschlossen ist, habe ich mich ein wenig mit dem Brotbacken beschäftigt und habe auch schon einige brauchbare Roggenmischbrote mit meinem eigenen Sauerteig gebacken. Nun habe ich das Sauerteig-Brotbackbuch gekauft und teils amüsiert, teils entsetzt festgestellt, dass ich es bisher ganz anders gemacht habe. Zum einen habe ich nicht nur einen Pups vom Anstellgut verwendet, sondern direkt fast alles aus meinem Einmachglas. Und nun habe ich den Eindruck, dass damit der Teig schneller backreif wird. Was tue ich denn dem Teig an, wenn ich von Anfang an viel mehr Anstellgut hineingeben würde, um das Mehl zu verdauen? Was ist der Vorteil davon, dass ich so wenig so lang vermehren muss? Das ist Johannes' Frage. Und ich muss noch hinzufügen, dass er sich das Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig gekauft hat, wie so viele andere. Und dann natürlich, wenn Sie vorher schon mit Sauerteig gebacken haben oder später dann auf die klassische Sauerteigbäckerei stoßen, irritiert sind von dem Konzept, das in diesem Buch praktiziert wird. Denn da kommt kein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtiger Sauerteig ins Spiel, sondern man nimmt einfach das Anstellgut aus dem Kühlschrank in kleiner Menge, wirklich ganz kleiner Menge, beimpft damit den Hauptteig, es gibt keine Vorarbeiten, und lässt dann den Hauptteig etwa 24 Stunden stehen, mit ab und an Dehn- und Faltvorgängen, je nachdem, was es für ein Teig ist. Und dann ist der nach 24 Stunden schön reif, bei 20 Grad wohlgemerkt, wird geformt und kommt dann meistens innerhalb von 30 bis 60 Minuten in den Backofen. Das funktioniert sehr gut, deshalb, weil so wenig Anstellgut im Teig ist. Wenn ich jetzt mehr Anstellgut verwenden würde, dann verändern sich ganz viele Dinge. Also das Konzept dieses Buches liegt eigentlich darin, dass ich die Anstellgutmenge genau austariert habe zur Zeit und zur Raumtemperatur. Das heißt, wenn ich bei 20 Grad über 24 Stunden reifen lasse, dann brauche ich genau diese angegebene Anstellgutmenge. Wenn ich jetzt, so wie Johannes das getan hat, viel mehr Anstellgut reingebe, dann verkürzt sich natürlich die Reifezeit teilweise deutlich. Also wenn er hier sein ganzes Glas reingibt, dann ist das in wenigen Stunden erledigt, das Thema. Und es gibt mehrere Nachteile, wie ich finde. Der wichtigste Nachteil ist, dass ich ja sehr, sehr viel im Vergleich zu einem frisch angesetzten Sauerteig bei der klassischen Sauerteigbäckerei sehr viele alte Aromen reingebe, sehr viel Säure reingebe, weil das Anstellgut ja eben schon ein paar Tage im Kühlschrank rumschlummerte, vielleicht sogar länger, und sich dann ganz viele Abbauprodukte gebildet haben. Und die gebe ich alle mit hinein, und das führt natürlich trotzdem dazu, dass der Teig schneller reift, weil ich einfach viel mehr Mikroorganismen hinzufüge über diese größere Anstellgutmenge. Aber ich füge halt auch viel mehr Abfall dazu, wenn ich das so sagen darf. Also viel mehr Stoffwechselprodukte der Mikroorganismen, die schon im Glas, im Kühlschrank entstanden sind. Eben die Säuren, eben die etwas unangenehmeren Aromen, schärferen Aromen. Und um das zu vermeiden und diese Methode verwenden zu können, dass man einfach quasi das Anstellgut wie Hefe in den Teig gibt, habe ich damals, das ist ja nun auch schon fast 10 Jahre her, habe ich damals auf diese minimale Anstellgutmenge gesetzt und die lange Reifezeit, damit diese Nachteile ausgeglichen werden und man trotzdem in einem alltagstauglichen Rahmen Sauerteigbrot backen kann. Das ist eigentlich die Antwort auf die Frage, was ist der Vorteil davon, dass man so wenig Anstellgut nimmt. Das ist einfach ein guter Kompromiss zwischen der Einfachheit des Backens, also dass man eben kein extra Sauerteig ansetzen muss am Vortag, am Vorabend, um damit ein gutes, mildes Brot zu bekommen, und der Tatsache, dass man über eine alltagstaugliche Zeit, zum Beispiel 24 Stunden, das Ganze reifen lassen kann, ohne zwischendurch nochmal großartig am Teig arbeiten zu müssen. Die nächste Frage kommt von Freddy, beziehungsweise gleich mehrere Fragen. Er hat eine E-Mail mit 3 Fragen geschickt. Ich gehe die jetzt einfach nacheinander durch. Die erste Frage von Freddy heißt, kann man bei reinen Roggensauerteigbroten eine Übernachtgare machen? Ergänzend fügt er hinzu, fast alle Rezepte mit Übernachtgare beziehen sich ja auf Weizenteige. Ja, das funktioniert. Also man kann auch reine Roggensauerteigbrote in der Stückgare über Nacht führen. Es ist nicht ganz so simpel wie bei Weizensauerteigbroten, weil man bei Weizensauerteigbroten, bei klassischen Weizensauerteigbroten, normalerweise eine sehr lange Stockgare hat, in der sich der Teig schon voller Gas pumpt. Man formt ihn dann relativ schonend, aber straff, ganz wichtig, und stellt ihn dann in den Kühlschrank für die nächsten 12, 16 Stunden. Dann ist er ja schon mit Gas gefüllt. Wenn er in den Kühlschrank kommt, geht da noch ein klein bisschen weiter auf, bis er richtig kalt geworden ist, und dann passiert im Grunde nichts mehr mit diesem Teig, außer dass er ein bisschen entspannt. Und beim Roggen ist es genau andersrum, ne? Roggenteige haben eine sehr kurze Stockgare, einfach damit sie sich nicht so voller Gas pumpen, weil man den Teig dann nicht mehr oder nur noch sehr, sehr schlecht formen kann. Insofern muss der seine Gaslast erst in der Stückgare bilden. Wenn ich ihn dann gleich nach dem Formen in den Kühlschrank stelle, dann wird auch er noch ein klitzeklein bisschen aufgehen in der ersten Stunde, bis er richtig kalt ist. Und dann passiert aber auch da nichts mehr. Das heißt, er hat dann im Vergleich zu dem Weizensauerteigbrot viel, viel weniger Gas im Gerüst. Und es kommt auch nichts mehr hinterher. Wenn ich den dann also abbacke nach der gleichen Zeit und nach dem gleichen Prozedere, wie ich das bei einem Weizensauerteigbrot gemacht hätte nach einer kalten Gare, dann ist das Roggenbrot einfach zu dicht, zu kompakt. Ich muss also bei einem Roggensauerteigbrot bis zum Formen erstmal alles gleich machen, was ich auch bei einem Roggensauerteigbrot getan hätte, das nicht über die kalte Stückgare geht. Aber dann muss ich es anspringen lassen. Und je nach Rezept würde ich sagen, ist das so zwischen einer halben und einer Stunde. Also mein klassisches Roggenbrot zum Beispiel hat 30 Minuten Stockgare und dann ungefähr 90 Minuten Stückgare im Warmen, also im Raum bei etwa 20 Grad. Und wenn ich das über die Kälte führen will, dann würde ich es ungefähr eine Dreiviertelstunde, eine Stunde anspringen lassen im Raum und dann erst kalt stellen, weil dann ist diese kurze Phase, in der der Teigling im Kühlschrank noch weiter reift, weil er selber noch eine gewisse Wärme mit sich bringt, so passend, dass am Morgen, wenn ich das Ganze raushole aus dem Kühlschrank, die Reife exakt so ist, wie ich das nach 90 Minuten bei 20 Grad gehabt hätte. Dann kann ich ihn noch einschießen. Das Ziel ist ja immer bei einer kalten Stückgare, dass man am nächsten Tag oder nach der gedachten Zeit jedenfalls den Teigling so reif aus dem Kühlschrank nehmen kann, dass man ihn sofort abbacken kann. Also muss er immer den gleichen Reifezustand haben wie ein vergleichbarer Teigling, der bei wärmerer Temperatur gereift wäre. Ja, das ist es eigentlich. Aber ansonsten gibt es da keine Abstriche. Also man kann hervorragend auch Roggensauerteigbackwaren in den Kühlschrank schieben und am Morgen abbacken, wenn man eben darauf achtet, dass man ihn vorher ausreichend lang anspringen lassen kann. Und das lässt sich leider nicht in Zahlen oder Temperaturen fassen, sondern das muss man für jedes Rezept neu austarieren und nicht nur für jedes Rezept, sondern auch für den eigenen Kühlschrank, denn es hängt ja auch davon ab, wo im Kühlschrank dieser Teigling dann steht. Weiter oben ist es wärmer als weiter unten. Wie oft der Kühlschrank zwischendurch aufgemacht wird, ne? In einer Großfamilie, wo ständig jeder an den Kühlschrank rangeht, dann sollte man den Teigling vielleicht ein bisschen früher in den Kühlschrank schieben, als in einem Single-Haushalt, wo nachts eigentlich nichts mehr passiert im Kühlschrank. Also was muss man ein bisschen mit einbedenken. Und dann funktioniert das. Zweite Frage von Freddy ist, kann man reine Roggenbrote auch im Topf backen? Und wenn ja, wie sind dann die Backzeiten mit und ohne Deckel? Auch hier ein klares Ja. Also man kann reine Roggenbrote definitiv im Topf backen, spricht überhaupt nichts dagegen. Also im Gusseisentopf, für alle, die das noch nicht gemacht haben, heizt man den Gusseisentopf ungefähr eine halbe Stunde auf volle Backtemperatur, also 250 Grad, meistens bei Broten, auch bei Roggenbroten. Dann wird der Teigling aus dem Gärkorb in den heißen Topf gestürzt, heißer Deckel oben drauf und dann backt man. Und da gibt es verschiedene Philosophien, keine ist besser oder schlechter, das ist nur eine andere Herangehensweise. Ich persönlich nehme den Deckel dann meistens so nach einer halben, dreiviertel Backzeit ab und backe dann aber permanent, also nachdem ich eingeschossen habe, bei 230 Grad durch. Auch wenn der Deckel dann weg ist, dann kriege ich eine schöne Kruste. Alles ist gut, schöne Färbung. Andere lassen den Deckel die ganze Backzeit drauf. Dann wird es nicht ganz so knusprig, die Kruste nicht ganz so dick und auch nicht ganz so braun, so kräftig braun, wie ich sie gern mag. Man kann den Deckel natürlich auch schon etwas früher abnehmen, wenn der Ofentrieb vorbei ist, also vielleicht nach 20 Minuten beim Roggenbrot. Muss dann aber die Backtemperatur natürlich weiter runter drehen, damit das Ganze nicht zu dunkel wird. Aber das funktioniert ohne Probleme, da gibt es überhaupt keine Einwände dagegen. Ja, und die dritte Frage von Freddy. Ist es sinnvoll, bei reinen Weizensauerteigen das Salz-Sauer-Verfahren einzusetzen? Also bei weichen Weizensauerteigen mit Teigausbeute 200, aber vielleicht auch bei einem festen Weizensauerteig mit einer Teigausbeute von nur 150. Jein, die klare Antwort ist jein. Kurz zum Salzsauerverfahren. Es gibt im Roggenbereich eine Roggensauerteigführung, die nennt sich, oder nannte sich, müssen wir besser in Vergangenheitsform sagen, nannte sich Monheimer Salzsauerführung. Die ist mal entwickelt worden, um den Bäckern Arbeit abzunehmen, entwickelt worden, um sozusagen eine Art von Wochensauer herstellen zu können in der Bäckerei. Man hat also am Anfang der Woche diesen Salzsauer hergestellt, hat den dann in den Kühlschrank packen können, nachdem er einigermaßen gereift war, und hat den dann die ganze Woche verwenden können, hat dann also immer aus dem Kühlschrank raus die nötige Portion Sauerteig genommen und das zum Brotteig gegeben. Dann kam noch Hefe in den Hauptteig und dann war alles gut. Dann hatte man die nötige Säuerung, er war nicht übersäuert, er war nicht untersäuert, das war alles gut, und er hatte eine sehr gute Gärtoleranz, Säuretoleranz, hat sich also über die Woche kaum mehr verändert in seinen Eigenschaften. Triebleistung war mit dieser Führung natürlich nicht so grandios, wie wir das heute haben mit der Salzsauerführung, wie ich sie propagiere. Lag einfach daran, dass er nicht dafür gedacht war und dass er im Kühlschrank lag die ganze Woche. Das, was wir heute unter Salzsauerführung verstehen und was letzten Endes durch den Blog und durch meine Bücher erst in die Hobbybäckerei Einzug gehalten hat, ist nicht mehr das Monheimer Salzsauerverfahren, sondern ich habe es mal für mein Brotbackbuch Nummer 4 das optimierte Salzsauerverfahren genannt. Das Kind braucht ja einen Namen. Da geht es jetzt darum, wirklich mit dem Salzsauerverfahren auch Brote zu lockern ohne Hefezusatz und den eben nicht zu verstehen als Wochensauerteig, sondern als frisch angesetzten Sauerteig, der dann über 12 bis 16 Stunden reift. Das Prinzip ist einfach, also auf 100 Gramm Mehl im Sauerteig um 100 Gramm Wasser, 20 Gramm Anstellgut und 2 Gramm Salz. Das Salz bremst die Milchsäurebakterien aus, die Hefen aber nicht, sodass wir also einen vergleichsweise triebstarken, aber milden Sauerteig bekommen. Das ist die Schnellversion. In Klammern könnte ich noch ergänzen, dass es auch natürlich um die Temperaturen geht. Also wir starten mit 35 Grad Teigtemperatur im Sauerteig. Das heißt, wir brauchen sehr heißes Wasser, 50 Grad heißes Wasser. Und diese 35 Grad Teigtemperatur sinken dann über die nächsten 12, 16 Stunden ab auf 20 Grad Raumtemperatur. Und dann durchläuft dieser Sauerteig eigentlich alle Zonen, alle Temperaturzonen, die auch ein dreistufig geführter Sauerteig durchläuft, aber eben in einer Stufe. Das ist der Vorteil, also es ist sehr praktisch und wir kriegen am Ende einen Sauerteig, der geschmacklich und von der Triebleistung vergleichbar ist mit einem dreistufig geführten Sauerteig. So, das ist die Roggengeschichte. Die Frage war ja aber, ob das auch bei Weizensauerteigen funktioniert. Im Roggenbereich bin ich definitiv überzeugt davon, dass das eine Führung ist, die im Moment ungeschlagen ist von anderen Führungen, vor allem im Hobbybäckerbereich, weil es einfach so praktisch und alltagstauglich und zeitunaufwendig ist. In der Profibäckerei ist es etwas anders, ne? Da kommt es auf die Mengen an, weil eine große Menge einfach dann gar nicht mehr auf 20 Grad runterkühlt in der angegebenen Zeit. Da muss man sich dann andere Dinge ausdenken. Aber für die Hobbybäckerei wird der eine oder andere auch schon gemerkt haben, ne? Sobald irgendwo Roggensauerteig im Spiel ist, bin ich meistens bei der Salzsauerführung. So, im Weizenbereich habe ich das natürlich auch schon ausprobiert. Ist ja auch logisch, was im Roggensauerteig gut funktioniert, müsste ja theoretisch auch im Weizensauerteig funktionieren. Dummerweise tut es das nicht. Also da habe ich diese ganz klaren Phänomene, Effekte nicht gesehen. Es gibt kleine Unterschiede im Geschmack, aber da muss man schon einen guten Geschmackssinn haben, ein gutes Säureempfinden. Dann könnte man sagen, dass der Weizensauerteig, der eben auch diese 2% Salz enthält und von warm nach kühl geführt wird, dass der vielleicht ein Tick milder ist und ein bisschen harmonischer schmeckt. Aber diese krassen Unterschiede, die man zwischen einem einstufig geführten Roggensauerteig ohne Salz und einem mit Salz erkennt im Brot und auch schon beim Verkosten des Sauerteiges, die gibt es einfach nicht im Weizensauerteig, ohne dass ich eine schlüssige Erklärung dazu liefern könnte. Denn eigentlich beeinflusst es ja die Milchsäurebakterien die im Weizensauerteig wie im Roggensauerteig enthalten sind. Vielleicht hat es was zu tun mit unserem Geschmacksempfinden, das ja deutlich unterschiedlich ist in Roggenteigen oder in Roggenbroten wie in Weizenbroten. Da kann ich jetzt nur mutmaßen, aber da kann ich keine klare, auf Fakten basierte Erklärung geben. Nur die Beobachtung teilen, dass es in Weizensauerteigen nicht den Effekt hat, den es in Roggensauerteigen hat. Insofern spare ich mir das in Weizensauerteigen, weil es ja eine zusätzliche Arbeitskomponente ist, da noch das Salz einzuwiegen. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ist das Ganze im festen Weizensauerteig, also im Lievito Madre, schwieriges Wort, auszuprobieren. Das wäre noch ein Ansatz. Es würde sich mir jetzt aber aus der Theorie heraus auch nicht erschließen, warum das da gerade einen Effekt haben sollte und in einem weichen Weizensauerteig nicht. Aber man ist erst schlau und kann wirklich erst was sagen, wenn man es ausprobiert hat. Also das wäre noch eine Baustelle. Vielleicht hat auch jemand Lust, der jetzt hier zuhört, das mal auszuprobieren und mit mir zu teilen. Dann kann ich das später auch mal weitergeben. Daniel hat eine Frage und zwar auch bezogen auf das Buch, auf das ich bei der ersten Frage schon mal zurückgekommen bin, und zwar auf das Buch Brot backen in Perfektion mit Sauerteig. Und er fragt, die meisten Rezepte in diesem Buch sind ja so abgestimmt, dass der komplette Teig auf einmal gemischt und innerhalb von 24 Stunden zweimal gedehnt und gefaltet wird. Könnte ich die Gare zum Beispiel durch die Erhöhung der Sauerteigmenge auch auf 12 Stunden reduzieren, und was wären die Vor- und Nachteile? So ein klein bisschen habe ich das ja vorhin auch schon angedeutet. Also wenn ich jetzt die Reifezeit reduzieren möchte auf 12 Stunden, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder gehe ich über die Anstellgutmenge, die ich zugebe, oder ich gehe über die Temperatur. In diesem Fall, für dieses spezielle Prinzip, über 24 Stunden mit quasi unaufgefrischt hinzugegebenem Sauerteig, tendiere ich dazu zu empfehlen, über die Temperaturschiene zu gehen. Denn wenn ich mehr Anstellgut zugebe, das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, dann gebe ich auch viel mehr abgebaute Substanzen zu. Also Säuren und günstige Aromen, die alle sich negativ auf den Brotgeschmack und auch auf das Brotvolumen, die Krumenfestigkeit und so weiter auswirken. Wenn ich über die Temperatur gehe, dann habe ich eigentlich nur Vorteile. Denn bei 24 Stunden soll der Teig bei 20 Grad reifen. Wenn ich den auf 12 Stunden runter haben will, dann gebe ich einfach dem Teig 5 Grad mehr. Also ich lasse ihn dann bei 25 Grad reifen und nicht mehr bei 20 Grad. Gebe ihm vielleicht auch schon von Anfang an über die Wassertemperatur eine Teigtemperatur mit auf den Weg, die auch bei 25 Grad liegt. Und dann bin ich bei etwa 12 Stunden Reifezeit. Der Vorteil daran ist nicht nur, dass ich mir Zeit gespart habe, sondern auch, dass ich durch die höhere Temperatur besseren Trieb habe, weil das Teiggerüst nicht so stark angegriffen wird. Es ist einfach 12 Stunden weniger Zeit, um durch die mehleigenen Enzyme das Teiggerüst anzuknabbern. Insofern kann der Teig mehr Gas halten und das Brot wird insgesamt voluminöser, standfester, stabiler, also zieht besser hoch. Und ein schöner Nebeneffekt, das Ganze wird auch milder, weil einfach im Vergleich zur Essigsäure mehr Milchsäure produziert wird. Und wenn dieses Verhältnis zugunsten der Milchsäure ausfällt, die also deutlich Oberhand hat, dann schmeckt das Brot milder. Also nur Vorteile, wenn man die Temperatur ein bisschen erhöht. Über die Anstellgutmenge würde ich nicht gehen. Haben wir vorhin schon gelernt bei Johannes, dass das keine gute Idee ist. Aber die Temperatur ist eine Stellschraube, die vor allem im Sommer sowieso möglich ist, ne? Also da gibt es wahrscheinlich kaum eine Küche, die nur 20 Grad hat, sondern eher 24, 25 Grad. Oder wenn man es ganz gezielt steuern möchte, dann packt man den Teig einfach in eine Gärbox oder einfach in eine Styroporkiste, wo man dann eine Heizmatte reinhängt mit Thermostat oder einfach eine Flasche warmes Wasser reinstellt und sich so nach oben schraubt, was die Temperatur angeht. Nächste Frage oder die nächsten Fragen, besser gesagt, von Markus. Frage 1, muss das Salz immer ins Frühstück? Ich lese einmal seine E-Mail vor, ist ein bisschen länger. Sowohl aus Nachhaltigkeits- als auch aus Geschmacksgründen füge ich bei vielen Brotrezepten getrocknetes Altbrot hinzu. Für den Umbau der Rezepte halte ich mich an die 10%-Regel und füge 10% des Mehlgewichtes mit doppelter Wassermenge als Altbrotbrühstück hinzu. Jetzt füge ich gleich nochmal was ein, Kommentar von mir. Wenn man ein Brühstück macht, dann kann auch die dreifache Wassermenge gebunden werden an das Altbrot. Wenn man ein Quellstück macht, also mit kaltem Wasser statt mit kochendem Wasser, das Ganze aufgießt, dann sollte man nur die doppelte Wassermenge im Vergleich zum Altbrot nehmen. So, jetzt geht's weiter mit Markus' E-Mail. Bei Rezepten von dir, die Altbrot-Brühstücke enthalten, gibst du oft, in Klammern immer, das Salz ins Brühstück. Meine Frage ist nun, wie halte ich es mit dem Salz am besten, wenn ich ein Rezept umbaue? A. Lasse ich das Salz wie im Originalrezept im Hauptteig? B. Gebe ich das Salz in das Brühstück anstatt in den Hauptteig? Oder C. Teile ich das Salz zwischen Brühstück und Hauptteig auf? Das ist fast eine Quizfrage, die sich ja nicht ganz so klar beantworten lässt. Also ich tendiere dazu zu sagen, das Salz kommt komplett ins Brühstück oder auch ins Quellstück, wenn es mit kaltem Wasser angesetzt wird. Einfach aus zwei Gründen. Einerseits ist das Salz dann schon gelöst und muss sich im Hauptteig nicht mehr lösen. Und gleichzeitig habe ich es natürlich schon verarbeitet, habe also weniger Arbeit im Hauptteig. Und zweitens kann das Altbrot-Brühstück dann nicht anfangen zu gären, besonders in den Sommermonaten, wenn es relativ warm ist. In der Küche kann es passieren, dass das Ganze anfängt, durch eingetragene Keime zu gären, zu fermentieren. Und da kommen natürlich am Anfang ungünstige Aromen raus, weil einfach noch kein adäquater pH-Wert da ist, der diese Mikroorganismen daran hindert, solche Aromen zu bilden. Das ist also wie ein erster Sauerteigansatz, der stinkt auch heftig. Und das Gleiche kann passieren mit Brühstücken oder Quellstücken. Deshalb gibt man das Salz, ist meine Empfehlung jedenfalls, komplett in das Brühstück und gibt dann das Brühstück mit dem Salz natürlich in den Hauptteig und dann passt der Salzgehalt fürs gesamte Brot wieder. Ich würde das Salz also nicht im Hauptteig lassen, also Antwort A ist ausgeschlossen, Antwort B ist mein Favorit und Antwort C, das aufzuteilen, kann man machen, aber es ist natürlich eine zusätzliche Arbeit, weil man dann zweimal Salz einwiegen muss und dann auch ja in vergleichsweise kleiner Menge jeweils, würde ich sagen, erschließt sich mir nicht, warum man das tun sollte. Also einfach das Salz, wenn man das schon umbaut, das Rezept, das Salz einfach mit in das Brühstück geben und dann ist die Welt in Ordnung. Zweite Frage von Markus. Muss man die Hefe mit dem Wasser mischen? Das ist eine spannende Frage. Ich lese auch hier seine E-Mail erstmal vor. Deine feste Reihenfolge der Zutatenzugabe ist für mich weitestgehend nachvollziehbar. Das bezieht sich noch, kleine Anmerkung von mir, bezieht sich auf viele Bücher, in denen ich dann wirklich eine Reihenfolge vorgebe, die ich als Empfehlung sehe. Und auch im Blog wird ja mittlerweile eine Reihenfolge vorgegeben, einfach um bestimmte Fehler auszuschließen. Da komme ich gleich nochmal zu. Weiter geht's mit der E-Mail. Eine Frage, die ich mir bei der Zugabe von Hefe aber immer stelle, warum wird diese so spät zum Teig gegeben und vor allem, warum wird sie in den Teig gekrümelt? Würde sie sich nicht viel besser im Teig verteilen, wenn sie im nicht zu warmen Wasser aufgelöst werden würde oder am Schluss mit etwas Wasser aufgerührt werden würde und dann über den Teig gegossen? Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also die Zutatenreihenfolge spielt schon eine Rolle beim Abwägen. Nicht nur deswegen, dass am Ende in der Schüssel weniger Rückstände bleiben. Also wenn ich erst das Mehl zugebe und dann alles andere, dann haftet zwangsläufig Mehl am Schüsselboden beim Kneten. Wenn ich erst das Wasser zugebe, ist dieses Risiko ein bisschen verkleinert. Und dann habe ich im Blog jedenfalls mir zu eigen gemacht, dass die Hefe immer und auch der Sauerteig oder Vorteige immer getrennt vom Wasser hineinkommt. Einfach deshalb, weil das Wasser ganz oft eine Temperatur hat, die der Hefe schaden könnte. Also grob gesagt, alles über 40 Grad wäre für die Hefe nicht zuträglich, weil dann die Hefezellen irgendwann kaputt gehen. Und 40 Grad ist nicht viel in vielen meiner Rezepte, weil wir ja mit der Wassertemperatur die Teigtemperatur beeinflussen. Und da ich oft mit vielen Vorstufen arbeite, ist schon sehr viel Wasser in den Vorstufen. Wenn die dann bei Raumtemperatur reifen oder sogar im Kühlschrank, dann tragen die natürlich sehr wenig zur Teigtemperatur bei, beziehungsweise ziehen quasi noch Temperatur ab. Wenn ich auf 26 Grad Teigtemperatur kommen will und ich gebe 5 Grad kalten Vorteig hinzu, dann muss ich das natürlich wieder mit dem Wasser im Hauptteig ausgleichen können. Und wenn nur noch wenig Wasser zur Verfügung steht, weil ja schon viel in den Vorstufen steckt, dann muss natürlich dieses weniger Wasser über eine sehr, sehr hohe Temperatur diesen Ausgleich schaffen. Und dann wäre es fatal, wenn ich die Hefe zugebe in das Wasser. Da habe ich auch kein Wasser mehr, um die vorher noch irgendwie aufzulösen mit kälterem Wasser. Da müsste das restliche Wasser ja noch heißer sein, um das wieder aufzufangen. Insofern ist es clever, die Hefe gut wegzutrennen von dem Wasser, in dem also immer die Mehlschicht zwischen Wasser und dem Lebendigen liegt. Es ist im Übrigen auch überhaupt nicht nötig, die Hefe aufzulösen, wenn man den Teig kneten soll, weil das einfach durch diesen langen Knetprozess automatisch passiert. Da ist also überhaupt keine Gefahr, dass sich da irgendwie Hefe nicht verteilt. Wo ich schon empfehle, Hefe aufzulösen, ist, wenn ich mit homöopathischen Mengen an Hefe arbeite, zum Beispiel in Vorteigen. Also wenn ich dann 0,1 Gramm Hefe verwenden soll in einem Vorteig, dann würde ich das schon erstmal im Wasser lösen. Das ist aber dann auch kein Problem, weil die Wassertemperatur in einer Vorstufe, in einem Vorteig selten über 20, 30 Grad hinausgeht und das stört die Hefe überhaupt nicht. Also da würde ich immer ein bisschen gucken, ne? Wenn ich noch lange knete am Teig, dann ist es egal, dann kann ich die Hefe auch im Ganzen reingeben. Ich muss sie noch nicht mal zerbröckeln, also ganz selten, eigentlich nie, würde ich sagen, empfehle ich, dass die Hefe zerbröselt werden soll. Die kommt bei mir immer, so wie sie aus dem Hefewürfel rausgebrochen wird, einfach in den Teig rein und wird dann durch das Mischen und Kneten gleichmäßig verteilt. In Vorstufen mache ich das manchmal, dass ich die Hefe auflöse im Wasser. Und viel mehr gibt es dann dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Also da braucht man keine Angst haben. Ich merke das auch in meinen Backkursen immer, dass die Teilnehmer dann entweder eigenständig schon die Hefe ins Wasser schmeißen und auflösen. Und manchmal kommt es dann auch wirklich vor, dass das Wasser zu heiß war und der Teig nicht mehr aufgeht. Insofern Vorsicht. Oder zumindest nachfragen, muss ich die jetzt nicht noch ein bisschen zerbröseln und kleiner machen und so weiter. Nee, ist nicht nötig. Ja, mit dieser klaren Aussage beende ich jetzt auch die erste Runde der neuen Frage-Sucht-Antwort-Folgen. In der zweiten Folge geht es dann um weitere spannende Fragen von euch, die mich in den letzten Wochen und Monaten erreicht haben. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine schöne Zeit mit viel Brot und bis bald. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.